Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Lessons to Grow, dem Podcast für Wachstum und Leadership. Heute haben wir ein Thema, was auch sehr, sehr stark mit Wachstum zu tun hat, nämlich M&A. Und ich habe mir gedacht, bevor ich euch etwas aus der Theorie erzähle, spreche ich doch lieber mal mit jemand, der selber seine Firma verkauft hat und teile so über ihn diese Erfahrung mit euch heute zum Thema M&A, Firmenverkauf, Exit und so weiter. Und wer das ist, das erfahrt ihr sofort nach dem Intro. Hallo Stefan, ich bin hier mit dem Stefan Kirchmann, ehemaliger Gründer und Inhaber der Firma Xevit aus Karlsruhe. Und heute wollen wir mal ein bisschen sprechen über deine Erfahrungen in deinem oder eurem Exit-Prozess, Stefan, sodass unsere Zuschauer, Zuhörer einiges aus der Praxis für die Praxis lernen können, falls sie vielleicht auch mit dem Gedanken im Moment spielen, ihre Firma zu veräußern. Wir haben ja im deutschen Markt im Moment sehr, sehr viele Nachfolgesituationen und ich glaube, vor dem Hintergrund wird das heute ein ganz spannendes Gespräch. Also hallo erstmal.
Ja, hallo Armin. Sorry.
Kein Problem. Stefan, kannst du vielleicht am Anfang so ein bisschen was zu dir und zu deiner ehemaligen Firma sagen?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten die Firma Xevit, wir hatten vier Gründer, ich war einer davon, hatten 2001 gegründet, war eigentlich ein IT-Systemhaus, das sich spezialisiert hat auf Infrastruktur, Security für mittelständische und große Firmen, schwerpunktmäßig in der Dachregion. Wir waren zum Schluss ungefähr 130 Leute. Mit knapp 50 Millionen Umsatz.
Und wie viel Umsatz?
50.
50.
Knapp 50 Millionen. Und gehörten eigentlich zu den 20, 30 größten Cisco-Partnern hier in Deutschland. Man muss wissen, es gibt ungefähr 12, 13, 1400 Cisco-Partner hier in Deutschland. Wir haben eigentlich zu den Top 1, 2% gehört nachher.
Ja, okay, gut. Und wie war damals die Ausgangslage, als ihr euch entschieden habt, ein bisschen umgangssprachlich aufzuhören, also Firma im Prinzip zu verkaufen? Was war so da der Trigger?
Ja gut, der Trigger war eigentlich, ich hatte gerade erwähnt, wir waren ja vier Gründer und einer der Gründer ist ins Rentenalter gekommen und ja, Wir konnten ihn nicht auszahlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollten wir es auch noch nicht 10 Jahre weitermachen, da wir alle denn schon in der Drehung kurz vor der 60 waren und haben uns dann praktisch entschieden, die Firma zu verkaufen nachher. Das war der Träger von der ganzen Sache.
Also auch so ein bisschen so eine typische Situation eigentlich, ne? Eigentlich zu früh zum Aufhören, aber und zu spät zum Weitermachen, kann man vielleicht sagen.
Genau. Also wollte keiner, wie gesagt, noch viele Jahre weitermachen und da hat sich jeder so gesagt, okay, 3, 4, 5 Jahre vielleicht noch, aber sicher keine 10.
Ja, klar. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, meine nächste Frage wäre gewesen, ob noch jemand an der Entscheidungsfindung beteiligt war, das erübrigt sich ja, weil ihr ja vier Gründer wart und ich denke mal, ihr habt da alles im Dialog entschieden, zusammen. Wie ist da die Entscheidungsfindung dann gelaufen? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht der alleinige Entscheider ist, wobei sollte man denn aus deiner Sicht bei so einer Entscheidung, wenn man sie denn trifft, unbedingt achten?
Ja gut, wie gesagt, der Prozess hat dann angefangen, dass Klaus praktisch in Rente gehen wollte und wir gesagt haben, okay, wir verkaufen. Und das natürlich ist aber verkaufen, das ist einfach so schnell hingesagt, aber da geht es eigentlich darum, wie macht man so ein bisschen konkret und was sind vor allem die Ziele nachher? Und das ist eigentlich so ein ganz wichtiges Thema am Anfang. Was sind eigentlich die Ziele vom Verkauf nachher? Und jeder denkt so, normalerweise, typischerweise, eine Verkaufserlösung. Klar, das ist natürlich ein wichtiges Thema, auf was man achtet. Und deswegen, wenn vier Parteien dabei sind, müssen wir hier auch auf einen gemeinsamen Minimumwert, sag ich mal, einigen, wo jeder sagt, okay, mit dem komme ich über die Runden für den Rest einer Lebenszeit nachher. Das ist aber nur ein Punkt nachher.
War das der erste sozusagen, auf den ihr euch verständigt habt? Also wenn wir jetzt, der erste war wahrscheinlich, ob alle einverstanden sind, dass ein Verkaufsprozess eingeleitet wird.
Genau, klar, logischerweise. Das war
logischerweise. Und dann sagst du, ist der erste Schritt, dass man sagt, okay, aber wenn wir jetzt verkaufen, dann müssen wir uns auch alle einig sein, wie viel wir mindestens erlösen wollen.
Absolut richtig, weil es nützt ja nichts, wenn du einen Verkaufsprozess anstößt, da kommt noch ein Angebot auf den Tisch. Und aus finanzieller Sicht, und Finanzen ist nicht nur das eine, da komme ich gleich nachher nochmal dazu.
Ja.
Das sind halt praktisch die Verkaufserlöse oder das Angebot, das da liegt, wofür manche Leute sagen, das reicht mir, und die anderen sagen, nein. Das heißt, da muss man schon einen gemeinsamen Minimumwert haben, mit dem alle einverstanden sind nachher. Ja? Wo man
also auch
ein echtes K.O.-Kriterium oder Strich rote Linie definiert.
Also eine Schmerzgrenze definieren,
genau,
ne?
Genau. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein Punkt. Es gibt noch zwei, drei weitere Themen, wo für uns sehr wichtig waren.
Das ja.
eine war natürlich, da wir praktisch Gründer und selbstständig waren, war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir praktisch in der neuen Umgebung, beim neuen Eigentümer, praktisch nicht an der Leine geführt werden, sondern praktisch weiterhin unsere Selbstständigkeit erhalten, was das Tagesgeschäft nachher angeht. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es gibt ja, sagen wir mal so Franchise-Systeme anschauen würde,
ja.
Ist ja praktisch alles vorgegeben, du musst ja bloß noch ausführen.
Ja, ja, ja.
Das war für uns in keinster Weise eine Option. Das heißt, für uns war sehr, sehr wichtig, dass wir praktisch selbst bestimmen konnten, wie wir unser Geschäft weiterhin führen. Also, aber da muss man sich auch eben drauf einigen. Das ist vielleicht nicht von jedem so. Der Wunsch, alles war für uns ein sehr wichtiges Kriterium nachher.
Heißt das im Umkehrschluss auch, also dass ihr schon davon ausgegangen seid, dass ihr noch eine gewisse Zeit nach Veräußerung dabei bleiben?
Genau, das war genau das dritte Kriterium, wo wir gesagt haben, okay, wie lange wollen wir noch dabei bleiben nachher? Und zwar bewusst, dass die wenigsten Käufer einen sofort gehen lassen. Und zwar auch bewusst, dass manche Käufer einen sehr lange haben wollen. Und da hatten wir praktisch gesagt, okay, wie lange wollen wir noch höchstens oder mindestens dabei bleiben? Da hat man damals gesagt, okay, 3 Jahre hat man anvisiert, wo wir dabei bleiben wollen nachher.
Drei?
Das stimmt. 3 Jahre, genau. Dass ein Käufer natürlich das oft länger haben möchte, ist zum Schluss natürlich Verhandlungssache. Und das spielt ja genau wieder in die vorige Frage rein. Wenn man schon noch 3 Jahre oder 4 Jahre dabei bleibt, dann ist natürlich wichtig, wie das Arbeitsumfeld nachher.
Ja, das ist richtig. Spielten in diesem Zusammenhang vielleicht auch spielte vielleicht auch eine Rolle, also jetzt sag mal, ihr wolltet natürlich frei sein. Welche Vorstellung hattet ihr auch für eure Mitarbeiter? Denn ihr hattet ja 130 Personen im Unternehmen, hast du eben gesagt. Das ist natürlich auch eine riesige Verantwortung, die man da hat, auch eine soziale Verantwortung, wie ich finde. Gab es da auch Überlegungen von eurer Seite beziehungsweise Bedingungen?
Ja. Also das war genau so ein Punkt, der letzte Kriterium, das wir uns gestellt haben, wie ist die Firmenkultur nachher in der neuen Umgebung nachher. Ja? Wir haben eine sehr, sehr flache Hierarchie bei uns und die Kollegen hatten auch sehr viel Entscheidungsfreiheit eigene. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Umgebung gekommen wären, wo wirklich alles vorgeschrieben wird, dann wäre es auch ein Thema gewesen, wo wir gesagt haben, das ist nichts für uns nachher. Ja?
Verstehe.
Also das geht so zusammen. Was hast du als ehemaliger Eigentümer, als Freiraum nachher noch und auch die Mitarbeiter nachher, ja, so zum Thema, was gibt es an Compliance-Regelungen, muss ich für jede Briefmarke einen Antrag stellen und solche Sachen.
Ja, ja, klar.
Das war im Vorfeld natürlich auch von uns, sag ich mal, definiert, dass wir in so einem Umfeld nicht aufwachen oder nicht weitermachen wollen.
Ja, ja, super. Und das habt ihr dann wahrscheinlich dann auch in dem Prozess klar immer als Bedingungen mitgeteilt, nehme ich mal an.
Ich sage mal so, nicht mitgeteilt, sondern das kam praktisch nachher raus, wenn wir die Due Diligence durchgemacht haben. Wir hatten dann zum Schluss, ich habe keine Ahnung, größer als 200 Kurzexposés verschickt und hatten zum Schluss, keine Ahnung, gefühlt 30, 40 Interviews gehabt. Und da hatten wir uns aber von unserer Weise eine relativ lange Checkliste auch, auf was legen wir Wert. Und diese Checkliste haben wir natürlich auch mit den potenziellen Interessenten abgefragt und da war genau das Thema drin, was ist unsere Entscheidungsfreiräume, wie ist die Compliance-Regel, was dürfen die Mitarbeiter machen, wie ist die Mitarbeiterkultur und solche Sachen. Also im Prinzip war das, ich sage mal, eine Checkliste von den ganzen Themen, die wir uns praktisch gegeben haben oder erstellt haben und da sind wir praktisch durchgegangen bei den ganzen Interviews und aufgrund der Antworten zu den Checklisten sind natürlich schon eine ganze Reihe von Interessenten rausgefallen, völlig unabhängig vom Preis, haben noch gar nicht über den Preis gesprochen. Ja, wirklich nur über das Thema Kultur, Integration, wie geht es weiter nachher?
Bedeutet das auch gleichzeitig, dass ihr da diese Prinzipien nicht aufgeben wolltet. Also theoretisch hätte ja jemand sagen können, ich zahle hier doppelte Preis, aber ich mache hier, was ich will. Wäre so etwas, theoretisch ist das ja möglich, ne?
Aber ihr habt es ist nicht theoretisch möglich, es ist auch praktisch vorgekommen.
Aha, okay.
Also wir hatten tatsächlich ein finanziell sehr, sehr gutes Angebot. Da hat aber genau das Thema Integration. Wie bieten wir uns, wie integrieren wir uns? Da gab es keinen Integrationsplan, was uns sehr wichtig war. Ja, wie ist die Firmenkultur? Wie ist die strategische Richtung des Käufers, des potenziellen Käufers? Das hat alles nicht gepasst. Aber der Preis war sehr, sehr gut. War bei weitem der beste. Aber wir haben das abgelehnt. Genau aus dem Grund, weil wir wussten, wir sind praktisch nur noch, sagen wir, 3 Jahre da. Ja? Und wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, das hast du ja ganz eingängig gesagt, wir wollen unsere Mitarbeiter in ein Umfeld reinbringen, wo die auch noch Spaß haben, weiterzuarbeiten.
Ja, ja.
Das ist auch, also, der Grund, wo wir gesagt haben, wir haben unsere Kriterien, die Kriterien sind nicht erfüllt, der Preis war zwar attraktiv, haben wir auch abgelehnt nachher.
Ja, sehr super. Finde ich spannend. Also im Prinzip eine sehr honorige Einstellung, dass man sagt, soziale Verantwortung beziehungsweise unternehmerische Verantwortung vor eigenem Gewinn oder eigenem Profit sozusagen.
Ja, klar, das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, ist also einer der wichtigen Punkte, wenn du sagst, okay, ich gehe, ich sage, nach 6 Monaten bin ich weg, ich nach mir die Sintflut, dann kann ich natürlich sagen, ich nehme den höchsten Preis, aber da wir das Unternehmen 20 Jahre geführt haben und wirklich jeden Mitarbeiter selbst eingestellt haben und auch 20 Jahre, wir haben extrem niedrige Fluktuationsraten gehabt nachher.
Da geht es
natürlich jeden. Und das ist natürlich was anderes, sagen wir, wenn du Unternehmer bist und eine Firma aufbaust, da hast du ganz andere Beziehungen zu Mitarbeitern und auch, sagen wir, soziale Verantwortung vielleicht, als wenn du jetzt einen fremden Geschäftsführer reinholst, der sagt, nach mir ist ein Flug nachher.
Ja, ja, ganz klar. Nee, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, sehr, 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 sehr gut auch. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den vorherigen Punkt, den du gesagt hast. Also du hast ja 200 Exposés. Was war das genau? Waren das noch anonymisierte Informationen?
Ja, 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 ja.
Also das ist das, was ich eigentlich einen Teaser nenne, einen Blind Teaser.
Genau, genau, ein Teaser, genau.
Also 200. Und dann gingen 30, ich nenne das Infomemo oder Factbook. Das war dann nach NDA wahrscheinlich, ne? 30
genau, ungefähr. Genau, da haben wir, würde ich sagen, 50, 60, 70 Factbooks rausgeschickt.
Oh, so viele?
Ja, extrem viele. Ich hatte also wochenlang nur NDAs verhandelt mit den Interessenten nachher, weil jeder natürlich sein eigenes NDA haben wollte in vielen Fällen oder Änderungen. Und dann hatten wir größer als 20, 30 praktisch zum Gespräch eingeladen. Manche hatten vorher natürlich schon abgesagt, aber 20, 30 Gespräche haben wir dann aber zum Schluss geführt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn es um das Thema Berater nachher geht. Ja, das kriegst du alles gar nicht gebacken, angefangen vom Erstellen des Factbooks.
Klar, natürlich.
Bis zur Organisation, bis sagen wir, der Liste der 200 Adressen, die nachher da sind. Da war natürlich auch wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben eine Liste gekriegt von unserem Berater damals. Und dann haben wir die halt durchgegangen und gesagt, okay, die und die und die Firma, die können wir gleich streichen, die werden wir niemals verkaufen, aus welchen Gründen auch immer. Und dafür haben wir natürlich von unserer Seite noch ein paar reingebracht, wo auf der Liste nicht drauf waren, wo wir gesagt haben, bei denen können wir uns vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten.
Waren da auf der Liste ausschließlich strategische Investoren oder waren auch Finanzinvestoren?
Nein, nein. Ungefähr Hälfte, Hälfte.
Hälfte, Hälfte. Und bei den 30, bei den 30, wo ihr dann in Gespräche gegangen seid, wie war da die?
Da war interessanterweise, würde ich sagen, da war ein leichter Übergang von Finanzinvestoren nachher, also weniger die strategischen.
Mehr Finanz. Und jetzt ist es natürlich, ihr könnt ja nicht mit 30 in eine Due Diligence gehen. Mit wie viel seid ihr denn noch in eine Due Diligence angegangen?
Due Diligence 5, 6, 7, würde ich gesagt, nachher. Ich sag mal, im Vorfeld die Due Diligence, da hat man natürlich schon im Vorfeld, bevor wir die ganzen Gespräche geführt haben, haben natürlich unser Berater schon, haben schon einen Datenraum aufgesetzt nachher.
Ja, klar.
Praktisch schon mal hunderte von Dokumenten hochgeladen nachher, ja. Und dann kam praktisch von den Interessenten, wie gesagt, von den 5, 6, 7, die wir da noch in der Due Diligence waren, die haben dann bloß so relativ wenig nachgefordert, weil schon 95% hochgeladen waren.
Ja gut, das ist klar. Wenn man dann schon, wenn man macht man sozusagen schon so eine Art Vendor Due Diligence, bevor die.
Genau.
Die,
ja. Ja. Genau. Und das macht, das ist natürlich auch ein Thema, wo ein Berater darauf achtet und der hat natürlich tatsächlich, wir haben den Aufwand für den gesamten Verkaufsprozess sehr unterschätzt. Ich sag's mal so. Und das ist natürlich wichtig, wenn du jetzt einen Berater hast, der auch ich sag mal, auf die Füße tritt und auf die Termine pocht und sagt, liebe Leute, das fehlt noch, lade es hoch bis dann und dann, da wir hier auch einen Fahrplan haben, an den ich halten kann.
Ja, das wird sehr oft unterschätzt, Stefan. Also einerseits allein vom Aufwand her und dann auch von der Reichweite. Ne? Also wenn du einen Berater an deiner Seite hast, alleine, ich meine, 200 solche Teaser daraus zu schicken. Ne? Das ist ja schon, oder auch den Teaser so zu erstellen, dass es auch wirklich ein Teaser ist. Ja, weil ich mache eben die Erfahrung, bin ja auch in dem Geschäft, das weißt du ja, mit dem, letztes Jahr haben wir 2 Transaktionen gemacht und ich merke, ich mache zum Beispiel an der Stelle immer wieder die Erfahrung, dass zum Beispiel die Gründer oder Unternehmer oder Eigner gar nicht so stark in der Lage sind, ihr eigenes Unternehmen anzupreisen, in Anführungszeichen, weil man eigentlich immer so ein bisschen dazu tendiert, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Ja, und die Besonderheiten nicht so rausstellt. Und da, das ist natürlich auch der Job des Beraters, das entsprechend auch natürlich nicht übertrieben, sondern realistisch, aber wirklich, dass man im Mittelpunkt zu stellen, dass da ein Wert da ist, der auch entsprechend attraktiv ist. Ne? Das ist die eine Sache. Und dann allein das Quantitative, wie du auch sagst, denn da wäre meine nächste Aufgabe gewesen, inwieweit konntet ihr das denn oder welche Möglichkeiten oder welche Schwierigkeiten traten da eventuell auf im Zusammenhang mit eurem operativen Geschäft? Weil ihr wart ja alle 4 auch operativ nach wie vor zu 100% eingespannt.
Ja, es war natürlich, ich sag mal, sehr viele Nachtschichten, Wochenendschichten, klar. Also das ging ja immer eben, wie du sagst, eben im operativen Geschäft nebenher.
Ja.
Das war schon ein extremer Aufwand. Und der Aufwand war ja, sag ich mal, nur für das Bereitstellen, Heraussuchen der Daten, nicht für das Aufbereiten, weil das hat ja der Berater gemacht, die schönen Folien gemacht, die Exposés und solche Sachen. Das machst du nicht mal alles selber und allein die Daten zusammentragen ist schon eine Riesenaufgabe.
Ja, klar. Gut, ich als Berater weiß es, ne? Es gibt allerdings viele mittelständische Unternehmen, die es komplett unterschätzen oder Unternehmen. Genau. Die es komplett unterschätzen und sagen, oh, was Quatsch, da ruf ich 2, 3 Leute an. Allein mal die Tatsache, dass natürlich deine Verhandlungsmasse, dein Verhandlungsspielraum schrumpft ja enorm. Ne? Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Also wenn man es nochmal zusammenfasst, 200 Teaser-Dokumente raus, erstmal eine Liste, dann habt ihr gesagt, die kannst du schon mal direkt rauslassen, ja, den wollen wir überhaupt nicht sprechen, dann sind an die anderen die 200, also an die Interessenten die Teaser raus, dann wieder runtergedampft auf ungefähr 30, mit denen ihr auch tatsächlich Gespräche geführt habt, also so beispielsweise Interviews hin und her und so weiter, dann wieder runtergedampft auf so 5, 6, 7, wo es dann tatsächlich dann auch in die Due Diligence ging. Ne? Genau, wobei der Berater schon vorher eigentlich so viel wie möglich im Datenraum hochgeladen hat, also im Zusammenhang dann mit dem Factbook, so dass dann in der Due Diligence, also die Due Diligence schon sehr effizient abläuft.
Genau. Also wir hatten 2 Berater im Prinzip. Einen, der den gesamten Verkaufsprozess gesteuert hat und einen, der das Financial Factbook aufbereitet hat. Also unser erster Berater hat das Firmen-Factbook aufbereitet und wir haben einen Wirtschaftsprüfer, der uns beispielsweise das Financial Factbook aufbereitet.
Ja, das ist klar. Das brauchst du ja sowieso dann. Also gut, du brauchst ja im Prinzip auf beiden Seiten dann die Wirtschaftsprüfer, aber eine Legal Due Diligence wurde ja auch gemacht. Ne?
Also genau, wurde auch gemacht.
Natürlich. Genau. Und das Factbook jetzt mal so, wie viele Seiten hatte das ungefähr?
Oh, da müsste ich lieber sagen. Das normale Factbook, Business Factbook, hat bestimmt 100 Seiten oder sowas gehabt.
100.
Das Factbook war noch deutlich, deutlich dicker. Die haben da also wirklich extrem, extrem viel Arbeit reingesteckt.
Und das hat dann euer Berater gemacht, beziehungsweise dann auch in Abstimmung mit eurem Steuerberater wahrscheinlich.
Genau.
Ja, super. Das ist ja egal jetzt, in welcher Phase man ist. Klar, bei euch hat sich das mehr oder weniger so natürlich ergeben, ist es trotzdem natürlich ein großer Schritt. Welche Bedenken hattet ihr da so, bevor ihr ja dann wirklich, sag ich mal, Farbe bekannt habt?
Ja gut, sagen wir, in unserem Umfeld gab es schon einige Firmenverkäufe, also von Firmen, die in einer ähnlichen Situation waren.
Ja, ja.
Wir haben uns natürlich unterhalten. Und ich sag mal, das größte Thema, wo immer war, Also uns war klar, wir schaffen es nicht alleine, haben den richtigen Berater. Das ist eigentlich wirklich das war für uns so das größte Risiko, das größte Risiko, weil ich sage mal, daran hängt natürlich sehr viel auch im Gespräch mit Partnerfirmen, die den Prozess schon hinter sich hatten. Weil der Berater ist natürlich maßgebend, sagen wir, bereitet erstmal deine Unterlagen richtig auf, wir hatten zwar unsere eigene Sales-Story, aber der hat natürlich gesagt, liebe Leute, hier und hier habt ihr noch Lücken, da müsst ihr noch was tun. Das heißt, da brauchst du mal jemanden, der eine Ahnung hat von dem Thema nachher, ja. Und auch, der hat uns exzellent durch den Verkaufsprozess, weil es ja auch von der Arbeitslast sehr viel war, hat uns exzellent durchgeführt. Und du brauchst auch ein großes Netzwerk natürlich. Es nützt ja nichts, wenn du einen hast, der nur 5 Leute nachher kennt.
Ja, ist klar. Und der kannte auch unsere Industrie wahrscheinlich, ne?
Genau, der hat sich auf unsere Industrie fokussiert gehabt. Das war also sein Schwerpunkt. Und das war natürlich für uns eines der entscheidenden Kriterien. Zusätzlich muss natürlich auch, sagen wir mal, die Wellenlänge stimmen, das Vertrauen, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, weil mit dem arbeitet es relativ lange nachher zusammen. Also der Prozess ging bei uns Februar 19 haben wir mit dem Berater angefangen und im Oktober hatten wir noch das Signing. Also es waren dann 9 Monate oder sowas für den Gesamtprozess.
Also im Prinzip kann man sagen, gab es auch Bedenken, also erstmal, wenn man den Berater mal, also gut, klar, also finden wir den richtigen Berater, war ein Bedenken, habt ihr gefunden. Zweite Sache war, auf eurer Seite jetzt, gab es da irgendwelche Bedenken, so nach dem Motto, ach, sollen wir vielleicht nicht doch noch weitermachen, wir sind doch noch fit oder sowas?
Nee, die Bedenken gab es nicht. Es gab auch Bedenken bezüglich der, wie soll ich sagen, Geheimhaltung gegenüber der Mannschaft.
Ja.
Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, dass hier keine Unruhe reinkommt. Und deswegen hatten wir also sehr lange das praktisch die ganzen Daten nur zu viert zusammengesammelt, aufbereitet, was der Arbeitslast auch nicht zuträglich war nachher.
Ja, ist ja klar, es ist auch eigentlich zu viel.
Genau, und als dann natürlich, sagen wir mal, sehr detailliert in das Aufbereiten der Finanzdaten reinging, da haben wir unseren Finanzleiter mit reingenommen, mit Verschwiegenheitspflichten, allem nachher.
Ja,
ein wichtiger Punkt, dass man, sagen wir, den Kreis der Wissenden extrem klein hält.
Genau, richtig. Das sehe ich auch als ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, empfehlen wir auch immer wieder unseren Klienten, dass wir sagen, eigentlich, dass man ein oder zwei, bei eurer Größenordnung, ein oder zwei von Anfang an schon mit reinnehmen muss. Ne? Weil es wird dann immer schwieriger, wie du auch selber gesagt hast. Und wenn man dann auch unter Stress kommt, wird es auch immer schwieriger, die Sachen geheim zu halten. Dann gibt es gewisse Sachen, die haben nur die Mitarbeiter. Man kann ja nicht in jedem Detail drinstecken. Weil wenn ihr jetzt in jedem Detail auch noch drin gesteckt hättet, dann wärt ihr schlechte Unternehmer. Ja, dann wäre der Selbstständige mit Angestellten. Und das sind so Sachen, wir sagen dann normalerweise, nimm dir direkt ein, zwei mit, mach mit den Verschwiegenheitserklärungen auch, richtig, wie mit dem Externen, dass da nichts passiert. Und sehen wir halt eben auch immer. Wie wurden denn dann die Bedenken aufgelöst? Also jetzt die internen, also dass man es tatsächlich geheim halten kann und auch bezüglich dem Berater.
Gut, beim Berater, da hat man uns eine ganze Reihe von Beratern eben angeschaut und sind halt bei einem gelandet, wo man halt alle 4 gesagt haben, allein vom Gefühl her, ja, also Wellenlänge, die passen auch von seiner Erfahrung, von seinem Track-Record, seinem Netzwerk, weil er aus der Branche eben kam oder in der Branche tätig ist, das war das eine. Und bezüglich der Geheimhaltung, wie gesagt, wir haben bestimmt die Hälfte des Prozesses erstmal alleine gemacht und erst sehr spät unseren Finanzchef noch mit reingenommen.
Sehr spät.
Der hat die praktische Sache gemacht. Hat umsonst eben niemand, ja.
Ja. Und was würdest du sagen, also ich meine, wir haben ja schon jetzt über ein paar Sachen geredet, gerade in der Zusammenarbeit mit dem M&A-Berater, gut, ich als M&A-Berater kann ja schlecht nicht die Zusammenarbeit mit dem M&A-Berater empfehlen, aber selbst wenn es, also es ist halt eben nicht empfehlenswert, insbesondere man muss sich eure Größenordnung anschauen, 130 Mitarbeiter, 50 Millionen Umsatz, das operative Geschäft, das ist illusorisch, ja. Es sei denn, man hat ganz zufällig einen gesagt, komm, ich nehme den Laden und der gibt dir auch noch einen super Preis und sagst du, komm, bevor ich hier den ganzen, aber wie oft kommt das vor, Stefan? Ne? Einmal von 1000.
Genau.
Die Schnie, ne? Was bei euch natürlich auch spannend war, die Partnerschaft mit dem Weltmarktführer, die natürlich, sagen wir, das Suchfeld enorm vergrößert letztendlich.
Absolut, natürlich.
Ja. Ja.
Wir hatten halt noch zusätzlich eine Tochterfirma im Gesundheitswesen und das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch sehr attraktiv nachher.
Ja. Und wir haben ja über ein paar Vorteile jetzt schon in der Zusammenarbeit mit dem Berater gesprochen. Was würdest du sagen, was war der größte Mehrwert? Wenn du nur einen nennen solltest.
Wenn ich nur einen,
Ja.
ich sage mal, professionellen Verkaufsprozess. Und zum Schluss hat man natürlich auch, also professionellen Verkaufsprozess, und es ist auch so, dass, ich sage mal, wir haben ja 20, 30 Gespräche geführt, und da haben wir vier ja natürlich ein gewisses Feedback oder einen Eindruck von unserer Seite. Also natürlich wichtig auch, sagen wir mal, ein Feedback, und das war auch immer sehr wertvoll, vom Berater zu bekommen, wo er sagt, teilt er unsere Einschätzung bezüglich der Firma, ja oder nein, oder sieht er das anders nachher, ja?
Genau.
Weil der hat einfach deutlich mehr Erfahrung als wir.
Genau. Und da ist halt eben auch die Industrieexpertise
Genau.
wichtig. Ne? Also ich meine, wie gesagt, wir machen ja auch so ein, zwei Transaktionen pro Jahr. Wir machen ja auch noch andere Sachen. Und was wir zum Beispiel nie machen, wir jetzt, ne? Ich komme ja selber aus der IT, das weißt du ja. Was wir zum Beispiel nie machen, beim Verkaufsmandat ist zum Beispiel produzierendes Gewerbe. Machen wir bei der Blumenarena ja nicht, weil wir das nicht verstehen. Ja,
Genau.
wir haben da keine Ahnung davon. Wenn du zu mir sagst, IT Services, IT Solutions, IT Dienstleistungen, I don't know what, oder so, selbst sogar Produkte, Hightech, Dienstleistungen, sagen wir, okay, alles klar. Ja, aber ich meine, da muss man auch, glaube ich, als Berater realistisch sein und nicht sagen, ach, das ist mir eigentlich egal, ich verkaufe hier alles.
Genau.
Das ist
Nee,
auch
das schaffst du nicht.
ein
Du siehst
Klappbrett
ja
als
allein
Thema.
schon in der Vorfelddiskussion, kennt er sich aus in der Branche, und vor allem hat er auch das Netzwerk nachher.
Ja, das Netzwerk,
Genau. Und das
genau.
ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt nachher.
Ja, das sehe ich auch. Ja, da kommen wir jetzt schon fast so ein bisschen in Richtung Abspann, sage ich jetzt mal. Wenn du über konkrete messbare, also will jetzt keine Zahlen hören, ne, das ist ja vollkommen klar, aber sag ich mal so konkrete messbare Ergebnisse, was würdest du da sagen? Was ist jetzt da rausgesprungen bei dem ganzen Thema?
Also ich sage mal, wichtig war für uns, der Prozess ging relativ schnell, wie gesagt, 7, 8 Monate.
Also Effizienz, ja.
Hocheffizient war es nachher. Das zweite war, dass, ich sage mal, auch in den Kaufpreisverhandlungen hat er natürlich sich auf unsere Seite gestellt, logischerweise, und hat da praktisch, weil es auch Diskussionen gab über bestimmte Themen, wo er praktisch das Thema Earnout mit ins Gespräch gebracht hat. Weil es
Was
ging ja jeden
Earnout mit ins Gespräch hier? Hat der
genau.
Berater mit ins Gespräch oder der potenzielle Käufer?
Nee, der Berater, weil es gab eine Diskussion über den Kaufpreis nachher,
Klar.
weil uns der Käufer, sage ich mal, unsere Prognosen nicht zugetraut hat oder getraut hat, wo wir sicher überzeugt waren, dass wir die Ziele erreichen. Und dann kam auch praktisch das Thema Earnout mit rein, was der Berater für uns ausgehandelt hat nachher. Was ich eigentlich jedem nur empfehlen kann, der weiß, wie sein Geschäft läuft und der zuversichtlich ist, dass er seine Ziele erreicht, dass er auf sowas eingeht.
Wobei natürlich beim Earnout muss ein Upside da sein, ne? Also sag mal
Also
so,
es war ein Upside,
ganz
ganz
genau.
klar.
Also wenn du jetzt 10 haben willst, sag ich mal, wenn du 10 haben willst, dann ohne Earnout, dann muss inklusive Earnout 12 oder 13 drin sein. Das ist ja auch.
Genau. So war das bei uns. Und ein dritter konkreter Vorteil, den der uns gebracht hat, es gab einfach im Vertragswesen, also wir hatten nochmal einen eigenen M&A-Anwalt natürlich, der die Verträge
Klar.
geschrieben hat oder
Klar.
entworfen hat. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, nimm deinen eigenen M&A-Anwalt und der macht den Vertragsentwurf und geht nicht auf den Vertragsentwurf des Anbieters ein oder des Käufers.
Ja, ist ja klar, ist ja klar. Ja.
Genau. Und da gab es natürlich immer wieder ein paar Punkte, die sehr strittig waren zwischen den beiden Parteien, wo sich die einigen konnten. Da war der Berater, sag ich mal, ich nenne es mal Mediator, wo er gesagt hat, hey, bewegst du dich ein bisschen, bewegen wir uns ein bisschen.
Das
Und das
heißt,
einfach aus seiner Erfahrung natürlich das
genau.
Vertragswesen besser kannte als wir.
Berater ist da also als Mediator im Prinzip auch so ein bisschen zwischen den Anwälten wahrscheinlich aufgetreten, schätze ich mal.
Genau.
Ja, klar. Und vor allen Dingen, der Berater hat natürlich auch den Vorteil, der kann auch mal was Unangenehmes sagen.
Genau,
Ne?
genau.
Weißt du? Das ist auch so was wir oft
Genau,
sehen.
Bad Guy, Good Guy, so ungefähr.
Bad guy, good
Das,
guy, genau.
genau.
Eigentlich will ich ja, aber mein Berater sagt, das darf ich nicht, so nach dem Motto, ja.
Genau, 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 genau.
Das ist sehr, sehr spannend. So kenne ich es eben auch. Ich kann das nur bestätigen. Und vor allen Dingen, was du sagst, M&A-Anwalt ist gar nicht so. Man meint eigentlich, das ist trivial. Ja, natürlich nehme ich einen M&A-Anwalt. Das ist aber für viele mittelständische Unternehmer gar nicht so trivial. Die nehmen irgendeinen Anwalt und es gibt nichts Schlimmeres, weil ich aus eigener Erfahrung vor ein paar Jahren war ich mal in einem Kaufmandat gewesen und dann saßen wir in den Verhandlungen, also der Anwalt meines Klienten und ich, mit der Gegenseite, also Unternehmer und deren Anwalt. Und der Mensch auf der Gegenseite, der hatte gar keine Ahnung von M&A. Der wusste gar nicht, der kannte gar nicht die Sachen, was dazu führte, dass wirklich, sag mal, ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, du hast ja dann diese Reps and Warranties in den Verträgen. Ja, also ihr müsstet zum Beispiel irgendwo schon garantieren, dass euch die Firma gehört, die ihr da verkauft, ja, und dass da nicht noch ein anderer ist, der irgendwie aus dem Busch kommt, hallo, sowas, ne? Das wollte die Gegenseite noch nicht mal garantieren. Und da sagt natürlich ein vernünftiger Anwalt, also hör mal zu, jetzt lass mal hier die Kirche im Dorf. Also wenn ihr noch nicht mal wisst, ob euch eure Firma gehört. So, was sagte der Anwalt der Gegenseite? Ja, wenn mein Mandant das so sagt, ne, das ist natürlich, ja, Stefan, das ist natürlich sehr, sehr hinderlich. Ne? Das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel. Sowas habe ich auch noch nie gehabt. Normalerweise hat man ja ganz andere strittige Themen, wie, weiß ich, da Trägelong, Tagelong, I don't know what, ja, solche Dinge. Oder
das war eigentlich die
ja. Burnout ist auch kompliziert, Stefan. Burnout ist auch kompliziert. Ja, man kompliziert die Chose letztendlich. Wie lange seid ihr noch drin geblieben eigentlich?
Also, ich hatte eingangs gesagt, wir wollten eigentlich nur 3 Jahre, der Käufer wollte 5, wir hatten uns vertraglich auf 4 Jahre geeinigt.
Oh, ist viel.
Aber haben uns dann nach 3 Jahren sind wir praktisch rausgegangen.
Ach so, dann habt ihr euch dann.
Ohne Probleme. Aber es geht ja nur darum, praktisch, dass der Käufer sicher ist, dass die Firma ordentlich integriert wird nachher. Das haben wir praktisch gemacht mit IT-System, Strategie und Vertrieb, gemeinsamer Vertrieb und solche Sachen. Und als das alles im grünen Bereich war, hat uns natürlich auch gehen lassen, nachdem wir angefragt haben.
Gut, ja, klar. Ja, klar, denn die Zeit ändert sich ja auch in 2 Tagen. Genau. Und dann, wenn man dann miteinander reden kann, ist auch wieder das Kulturthema.
Ja, das ist genau, was ich eingangs gesagt habe, es ist sehr wichtig. Das heißt, wir haben auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zum Käufer nachher, ja. Man konnte über alles reden nachher. Und es war uns halt sehr wichtig, dass die Kultur und die Wellenlänge die gleiche ist.
Zum Abschluss, Stefan, was würdest du sagen? Was würdest du anderen Unternehmern in deiner Situation? Da gibt's ja, wir sind ja Boomer-Generation, wir beide. Ne? Da gibt's ja jetzt immer mehr, die in diese Situation kommen in Deutschland. Was würdest du denen raten? Was sind die Do's and Don'ts? Wenn du so 2, 3 Sachen sagst, also.
Na gut, erst würde ich sagen, nimm einen Berater. Also ganz am Anfang haben wir uns überlegt, wir schaffen es ohne. Aber erst nach einem Gespräch mit, wie gesagt, bekannten Firmen oder befreundeten Firmen war es für uns absolut, ohne das geht es praktisch nicht. Das ist der erste Punkt nachher.
Ja.
Das zweite ist, wenn du ein Geschäft kennst, akzeptiere Earnouts, weil das ist finanziell attraktiv.
Mhm.
Du hast vorher schon gesagt, mit Due Diligence und Warranties, hab keine Leichen im Keller, was eigentlich logisch ist, ja. Aber
ja.
sollte selbstverständlich sein, aber da du eben noch ein paar Jahre für die ganze Sache garantierst und kommt plötzlich eine Leiche aus dem Keller, dann hast du natürlich ein Problem. Also so einfach überspielen, keine gute Idee nachher. Ja,
ja, oder wenn etwas da ist, direkt damit auf den Tisch, genau. Ja, und schauen, dass man aus dem Weg räumt, ja, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass man keine kriminellen Sachen macht, denn es rächt sich, denn am Ende des Tages, also aus meiner Erfahrung, du willst den besten Preis, der geht, die Kriterien natürlich von denen, und du willst das geringste Risiko. Ja, du willst ja auch nach der Transaktion ruhig schlafen können. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Klar, und das, weil ich auch schon erwähnt habe, in der Vertragsverhandlung zieh nicht zu viele oder zu schnell rote Linien nachher. Ja? Weil manche Sachen, der Prozess, du bleibst ja eine Zeit lang drin noch im Unternehmen, die Zeiten ändern sich und manche Sachen sind einfach nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Das heißt, du kannst einfach auch Kompromisse eingehen. Da ist natürlich auch wieder ein Berater als Mediator eigentlich sehr hilfreich.
Sehr, sehr gut. Ja, wo stehst du heute nach der Transaktion? Was ist dein Luxusproblem, Stefan? Weiß nicht, wohin mit deinem Geld wahrscheinlich, ne?
ganz so schlimm ist es nicht. Nee, aber gut, ich habe jetzt natürlich mehr Zeit für Reisen. Ich bin vielseitig engagiert, unter anderem auch, haben sie auch mal gehabt, dass ich in ehrenamtliche Unterstützung von Firmen, die jetzt nicht ganz so gut geht, so gerade im SME-Bereich nachher.
Also gibst du sozusagen weiter, was du gelernt hast und willst dich noch nicht mal daran bereichern, ne?
Nee, muss nicht sein.
Ja, super. Stefan, Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir beide kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange. Deswegen hat es mich besonders gefreut, dass wir jetzt mal wieder zusammen waren. War super, super informativ, spannend. Bin auch jetzt froh, dass wir es einfach mal so rekapituliert haben, weil wir haben da eigentlich noch nie so drüber gesprochen. Und für mich jetzt unabhängig davon, dass das jetzt sicherlich auch für viele Unternehmer draußen im Land spannend ist, einfach mal aus der Praxis von dem Unternehmer das zu hören und eben nicht vom Berater, den du als wichtig einschätzt. Aber der Berater ist eben nicht der Unternehmer. Und sagen wir, wie die Engländer sagen, from the horse's mouth, hatten wir das jetzt mal so richtig gehört hier. Und dafür darf ich mich recht herzlich bedanken und dir alles Gute wünschen.
Alles klar, Armin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jo, Dankeschön.